Predige über Lukas Kapitel 24, Vers 50 bis 53. Jesus führte sie aber hinaus bis in die Nähe von Bethanien und erhob seine Hände und segnete sie. Und es begab sich, während er sie segnete, entschwand er ihnen und wurde in den Himmel emporgehoben. Und sie warfen sich anbetend vor ihm nieder und kehrten mit großer Freude nach Jerusalem zurück. Und sie waren allezeit im Tempel und priesen Gott. Himmelfahrt war 40 Tage nach Ostern. Die Zahl 40 in der Bibel hat immer eine besondere Bedeutung. Es ist die Zahl der Erprobung, der Bewährung und der Versuchung. Sie erinnern sich sicher an viele Geschichten, die mit 40 zu tun haben. Bei der Sintflut hat es 40 Tage lang geregnet. Das Volk war 40 Jahre in der Wüste, Mose war zweimal 40 Tage auf dem Berg Sinai. Der Goliath hat 40 Tage lang das Volk Gottes verspottet, ehe er von dem David besiegt wurde. Und so weiter. Jesus wurde 40 Tage versucht. Nach diesen 40 Tagen oder Jahren ist immer irgendetwas Neues eingetreten, nachdem diese Zeit der Bewährung, der Erprobung und Versuchung vorbei war. Und so sind hier nach diesen 40 Tagen jetzt die Weichen nach oben gestellt, dass Jesus in die Ewigkeit zurückgeht. Nachdem er sich seinen Jüngern 40 Tage lang gezeigt hatte, das heißt, 3 Tage war er im Grab gewesen, also insgesamt innerhalb dieser 40 Tage sich ihnen oft gezeigt hat. Sie waren in Bethanien versammelt und das ist interessant. Ich kannte den Namen schon jahrelang. Was er bedeutet, Bet heißt Haus, das hebräische Wort Bet heißt Haus. Und Ani ist eigentlich der Elende, der Arme. Bethanien heißt also Haus der Elenden. Und von dort verabschiedete er sich von seinen Jüngern, von diesem Haus der Elenden und kam jetzt auf den Thron in die Ewigkeit. Das ist sicher eine ganz interessante Bewegung. Aus dem Haus, man könnte vielleicht auch sagen, aus dem Jammertal heraus, dem Haus der Elenden hin zum Thron, auf dem Jesus nun sitzt. Als er sich verabschiedete, segnete er sie. Der Segen ist sehr interessant. Wäre interessant herauszubekommen, was Segen eigentlich bedeutet. Im Alten Testament war Segen immer etwas Irdisches. Wenn jemand gesegnet war, musste er auch reich sein. Er musste auch gesund sein. Es musste bei ihm alles wunderbar laufen. Im Alten Testament wirkte sich der Segen immer irdisch aus. Gott hatte dem Abraham gesagt, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Dieser Abraham war zum Beispiel ein ganz reicher Mann, der immer reicher wurde. Nur mit dem einen Sohn, das hat etwas lange gedauert, hat Gott ihn geprüft. Aber dieser Sohn sollte ja auch zum Segen werden. Denn in seinem Namen würden gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Und das ist ja ein Hinweis auf Jesus, diesen späten Sohn Abrahams, durch den alle Geschlechter auf der ganzen Erde inzwischen gesegnet sind. Alten Testament war also der Segen irdisch. Wobei es gegen Ende des Alten Testamentes sich auch schon etwas veränderte, dass auch dort Fromme schon Elend durchmachen mussten. In diesem Psalm 73 steht diese Klage eines Beters, der sagt, wie geht es den Gottlosen so gut? Und ich, Frommer, ich habe jeden Morgen meine Schwierigkeiten, um durch diesen Tag zu kommen. Oder wenn wir an einen Mann wie Jeremia denken, der für Gott oft geschlagen wurde, in den Brunnen geworfen wurde, ins Gefängnis gesteckt wurde, wo also dieses Segensverständnis sich nicht immer nur in irdischem Wohlstand später ausdrücken musste, sondern sich schon etwas verändert hat. Ja, wie ist das bei uns mit dem Segen? In Epheser 1, Vers 3 heißt, dass wir in Christus gesegnet sind mit allem geistlichen Segen. Wir haben also keinen irdischen Segen direkt zu erwarten, sondern geistlichen Segen. Jetzt ist die Frage, was das ist. Geistlicher Segen könnte sein, sicher innerer Frieden. Freude, die auch in Schwierigkeiten sich mit Jesus immer wieder aufrichtet und festhält. Zuversicht, Gebetseinstellung, ja, so vieles, Trost. Ich könnte jetzt eine ganze Fülle aufzählen, Vergebungsbereitschaft. Der geistliche Segen ist also mehr etwas, was meine innere Einstellung prägt. Wobei ein Christ heute nicht wohlhabend sein muss, auch nicht ehrlich gesegnet sein muss. Wenn wir an die ganzen Christen in der Sahelzone denken oder in muslimischen Ländern, wo sie täglich verfolgt werden, dann wird ihr Geschäft ruiniert, ihre Existenz in Frage gestellt. Sie sind sicherlich nicht irdisch sichtbar gesegnet, aber trotzdem geistlich gesegnet, indem sie diesen Frieden Gottes im Herzen haben und immer wieder Freude erleben. Segen kann sich sicher auch natürlich in meiner Umwelt breit machen. Auch darin, dass jemand wirklich auch sichtbar gesegnet ist. Bis dahin vielleicht, dass es in seine Familie hineingeht oder sein Beruf. Ich weiß von einem Mann, der dem Alkohol verfallen war. Als er Christ wurde, wurde er davon frei. Und dann fing sein Geschäftsleben natürlich an, ganz neu sich zu entfalten. Das heißt, der Segen wirkte sich tatsächlich sichtbar aus für seine ganze Umgebung und natürlich vor allen Dingen für seine Familie. Wenn Jesus seine Jünger segnet, dann denken wir an den Abraham zurück. Dem wurde gesagt, ich will dich segnen und du sollst dein Segen sein. Es galt aber nicht nur für den Abraham, sondern auch für das Volk Israel. Das Volk Israel war ein gesegnetes Volk und sollte für die ganze Welt ein Segen sein. Aber, ja, was war das Aber? Das Volk Israel wollte diesen Segen für sich behalten. Es wollte wohl gesegnet sein, aber kein Segen werden für andere. Denken Sie an den Jona, der in der Stadt Ninive, der Hauptstadt Assyriens, Buße predigen sollte. Der hatte gar keine Lust, dahin zu gehen. Der war überhaupt nicht daran interessiert, dass Heiden zum Glauben kommen und Buße tun. Der fuhr aufs Mittelmeer, machte einen Mittelmeerkreuzfahrt, bis er dann unterging und Gott ihn an Land bringen ließ auf etwas merkwürdige Weise. Und als dann diese Stadt Ninive gerettet wurde, saß er schmollend am Stadtrand. Er hätte lieber Feuer und Schwefel gesehen, statt 120.000 gerettete Menschen. Ich sage das nicht, um diesen Jona zu verurteilen, sondern er steht hier stellvertretend für Israel. Israel wollte gesegnet sein, aber es wollte kein Segen sein für andere. Und wenn Sie an dieses Gleichnis denken oder diese Frage, die Jesus später stellte, dann trifft das genau diese Situation. Er fragt, nimmt man einen Leuchter und stellt ihn unter den Scheffel oder auf den Scheffel? Das Volk Israel hat seinen Leuchter unter den Scheffel gestellt. Es wollte nur im Innern erleuchtet sein. Während es ein Licht für die Heiden sein sollte schon. Aber das wollten sie nicht sein. Und deshalb haben sie wenig von ihrem geistlichen Segen gehabt. Ist es bei uns das? Sind wir Leute, die sich freuen, dass sie gesegnet sind und dann auch diesen Segen mehr oder minder nur für sich ausleben wollen, sozusagen das Licht auch unter dem Scheffel haben, das heißt abgeschirmt von der Umgebung? Oder sind wir Menschen, die begriffen haben, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein? Dass wir erwarten, dass Gott uns zum Segen setzt für andere Menschen. Wobei ein Hauptsegen, den die meisten Leute, auch Christen, ganz oft verkennen, sicher auch ich oft verkenne, das Gebet ist. Wir sahen vor kurzem die Frauen einen Film über Bodo Schwingen, der Betel gegründet hat. Und er sagte, als er seine Arbeit anfing, allerdings hat er erst in Paris gearbeitet, dass sein Segen, der auf seiner Arbeit lag, von Anfang an wohl von einem behinderten Älteren, von einem behinderten Mann ausging, der ein Beter war. Darauf führt er persönlich seinen Segen zurück. Also nicht auf seine Aktivität, auf die Kunst seines Predigens und Organisierens, sondern auf einen Beter im Hintergrund. Ich will dich segnen und gesegnet sein. Wir unterstützen inzwischen 6 Missionare in verschiedenen Ländern. Jeder von uns könnte an dem Ort ihres Wirkens Mitarbeiter sein. Wenn ich zum Beispiel weiß, wie chaotisch es auf den Philippinen zugeht, dass dort betrogen und gestohlen und entführt wird und welche Not dort ist, könnte ich Mitarbeiter dort sein, indem ich im Gebet intensiv in diese Situation einsteige und fürs Gottes bitte, dass sie Weisheit haben, Bewahrung und Segen für andere sind. Und so weiter. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Das war das Letzte, was Jesus tat. Er hat seine Jünger gesegnet, als er in den Himmel stand. Und das stand auch schon im Galaterbrief. Was heißt stand? Später, dass wir den Segen Abrahams empfangen. Die Jünger schauen nach oben. Ist klar, wenn Jesus in den Himmel gedrückt wird, schauen sie nach oben. Das finde ich wichtig für Christen, auch für mich, immer wieder einmal nach oben zu sehen. Wir sehen zu weit, zu oft nur nach vorne oder sehr viel häufiger sogar nach unten auf die Probleme. Es ist gut, nach oben zu sehen, weil wir uns dann ein bisschen lösen von dem, was hier uns umgibt. Auch der Abraham früher hatte da schon Erfahrungen gemacht, als er Gott so seinen ganzen Jammer brachte und sagte, was nützt mir mein Reichtum, wenn ich den nur meinem Hausklaven vererben werde? Und dann sagte Gott, geh doch mal raus aus deiner Wohnung. Es war gerade Nacht. Und schau mal gen Himmel und zähl mal die Sterne, ob du sie zählen kannst. So zahlreich wird deine Nachkommenschaft werden. Das heißt, er hat den Abraham aus seiner isolierten Lage herausgeführt und hat gesagt, jetzt schau dir doch mal diese ganze Fülle der Verheißung Gottes an, die über dir ist. Und dann war der Abraham getröstet und glaubte Gott, dass er ihm noch einen Sohn schickt. Das heißt, er hatte wieder Zuversicht in seinem Leben. Und das finde ich gut, wenn Gott uns manchmal so ein bisschen herausführt und sagt, schau doch mal wieder nach oben, damit du ermutigt wirst. Schau dir mal diese ganze Fülle, diese 1000 Zusagen an, die in der Bibel stehen für uns. Oder zumindest einige davon, um ermutigt zu sein. Im Hebräerbrief steht, lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Und dieses Aufsehen ist immer eine Ermutigung. Jesus entschwand nach oben, wie es hier heißt, er wurde in den Himmel emporgehoben. Himmel ist ja immer so ein schönes Gebilde, obwohl keiner genau weiß, was das eigentlich ist. Da der Himmel ja nicht nur oben ist, denn Australien auf der anderen Seite der Erdkugel, da wäre dann der Himmel auch unten. Ja, ich sehe den Himmel mehr an als eine Größe, die jenseits von Zeit und Raum ist. Wenn Jesus also in den Himmel emporgehoben wurde, war das zwar ein optischer Vorgang, aber eigentlich verließ er gerade Raum und Zeit und ging zurück in die Ewigkeit. Der Paulus sagt mal, dass er bis in den dritten Himmel gedrückt wurde. Das heißt, in der Bibel gibt es nicht nur einen Himmel, und dieser dritte Himmel war das Paradies. Und er hörte unaussprechliche Worte, das heißt, so voller Freude und Schönheit, dass er sie nicht wiederholen konnte mit seiner eigenen Sprache. Wenn Jesus also in den Himmel zurückgeht, dann heißt das nicht, dass er da oben irgendwo sitzt, sondern dass er eigentlich jetzt in diesem Zustand ist, jenseits von Zeit und Raum. Das heißt ewig und allgegenwärtig. In Epheser 2, Vers 6 steht etwas Interessantes, was die meisten Christen nicht begriffen haben und ich auch erst anfange zu ahnen, was das bedeuten könnte. Epheser 2, Vers 6. Was das für uns persönlich bedeutet, da heißt es, und mit Jesus seid ihr auferweckt. Entschuldigung, er hat uns mit ihm auferweckt und uns mit ihm Sitz gegeben in der Himmelswelt durch Christus Jesus. Interessant, jeder Christ ist ein Glied am Leib Christi, sagt die Bibel. Jeder Christ, der Jesus im Herzen hat, ist ein Glied in seinem Leib. Wenn Jesus als Auferstandener in die Himmelswelt entrückt wurde, auf diesem Thron Gottes, und ich ein Glied an seinem Leib bin, dann bin ich in einem gewissen Sinne schon mit dort vertreten, weil ja keiner getrennt von seinem Körper auftreten kann. Das begreifen wir selten, weil wir sagen, oh, ich bin doch hier unten und Jesus so weit weg da oben, irgendwo. Die Bibel sagt, wir sind Glieder in seinem Leib, hier steht ganz klar, er hat uns mit ihm Sitz gegeben in der Himmelswelt. Das heißt, wir haben schon das Vorrecht der größten Nähe zu Gott, auch das Vorrecht seiner Liebe und seiner Vollmacht auch, die er hat. Und manchmal können wir Dinge von oben sehen, wenn wir uns mit Jesus im Gebet verbinden. Im Philipperbrief, den ich vorhin vorlas, Kapitel 2, hieß es ja, dass Jesus sich erniedrigte bis zum Kreuz und dann wieder erhöht wurde, sodass sich vor ihm jetzt und vor seinem Namen jedes Knie beugt, im Himmel, auf Erden und unter der Erde, und jede Zunge bekennt, dass er der Herr ist. Das heißt, Jesus hat unbegrenzte Macht. Jede Zunge bekennt, dass er der Herr ist. Selbst der Teufel bekennt das frei und offen, dass Jesus der Herr ist, weil er es bekennen muss. Auch die Dämonen glauben es und zittern, steht in der Bibel. Jedes Knie beugt sich vor ihm. Das ist heute noch nicht so sichtbar, weil viele Leute meinen, ohne ihn leben zu müssen und ihre Knie nicht zu beugen. Aber jeder wird seine Knie vor ihm beugen. Es gibt keinen höheren Namen als den Namen Jesu. Das heißt natürlich, der Vater ist über ihm, aber Jesus ist derjenige, vor dem sich jeder beugt. Und dann heißt es, dass er wiederkommen wird, so wie ihn seine Jünger in den Wolken haben entschwinden sehen. Wir glauben, dass Jesus wiederkommt, und sehen bei all dem, was hier geschieht, dass sich alles darauf vorbereitet. Ein wichtiger Punkt für mich ist einfach, der auch in der Bibel beschrieben wird, dass die Gesetzlosigkeit zunehmen wird. Und die nimmt in einem Maß zu, wie man es kaum für möglich hält. Ich wiederhole das, vielleicht hat es jemand gehört, dass in einem Bericht für eine Organisation, die für Familienberatung und Schwangerschaftsabbrüche zuständig sich fühlt, war ein Gutachten gemacht worden. Und da hieß es, wann das Leben beginnt, nämlich im Mutterleib, müssen die Eltern als subjektive Entscheidung selbst treffen. Es ist ein Zustand vollständiger Rechtslosigkeit, wenn jede Eltern die Entscheidung selbst treffen sollten oder würden, dann gibt es kein Recht mehr. Wer gestern die Offenbach-Post gelesen hat mit aufmerksamen Augen, fand dort einen Artikel über Sterbehilfe, wo genau dasselbe gefordert wird, nur nicht am Anfang des Lebens, sondern am Ende des Lebens, wo jeder das Recht haben soll, den Zugang zu einer genügend ausreichenden Zahl von Medikamenten zu haben, die in dieser Dosis dann sein Leben beenden würden, wenn er das möchte. Das heißt, ich habe jetzt nur zwei Punkte herausgegriffen, um zu zeigen, wie alle Gesetze Gottes überleben, beispielsweise angefangen werden, aus der Mitte wegzurücken. Wobei die Ehe ja schon ohnehin in unserem Land ziemlich aufgelöst ist, um ein weiteres Gebiet zu nennen. Das heißt, die Gesetzlosigkeit nimmt immer mehr zu. Und in der Bibel steht, in Matthäus 24, dass das eines von vielen Zeichen ist, dass der Sohn des Herrn, des Vaters, bald wiederkommt. Wir hatten einmal gesagt, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Das war das Letzte, was Jesus tat. Er segnete seine Freunde. Und dann entspannt er den Himmel. Himmel ist nicht irgendwie so ein Ort oberhalb von uns, sondern ein Zustand jenseits von Zeit und Raum. Wobei Jesus dann als ewiger Herr auch allgegenwärtig ist und erhöht mit Macht. Als der Stephanus gesteinigt wurde, sah er den Himmel offen und Jesus zu Rechten Gottes sitzen. Das hat ihn getröstet. Es hieß dann nur noch, er entschlief, dieser Stephanus. Das heißt, er ist nicht krepiert, sondern er hatte Frieden im Herzen, als er ging. Ja, und dann warfen sie sich anbetend nieder vor ihm. Das finde ich auch gut. Das Letzte, was sie getan haben, war, die Knie schon zu beugen vor ihm, oder vielleicht haben sie sich sogar flach auf den Boden geworfen, als Zeichen der Anbetung gegenüber Jesus. Das wird das Einzige sein, was in der Ewigkeit Bedeutung hat, wahrscheinlich. Die Anbetung Gottes. Und in Cherubim heißt es, dass sie Gott Tag und Nacht zurufen: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der allmächtige Gott, der war und der ist und der kommt. Das heißt, sie beten ihn Tag und Nacht an. Das Wort für Anbetung auf Griechisch heißt Eulogia. Und jetzt müssen Sie gut zuhören, weil es ganz wichtig ist, persönlich. Dieses Wort Eulogia heißt nicht nur loben, sondern ist dasselbe Wort für Segen und für Segnen. Es hat also mindestens drei Bedeutungen. Das Wort heißt loben, sprich auch anbeten natürlich, loben und Segen ist dasselbe Wort. Auf Griechisch Eulogia und heißt auch noch segnen. Und es ist ja interessant, jeder von uns möchte gerne Segen haben und gesegnet sein. Da gibt es eine ziemlich einfache Möglichkeit dazu, dass ich Gott loben lerne. Weil dieses Loben und der Segen eines sind. Ich wiederhole das also nochmal, dieses griechische Wort Eulogia. Wörtlich übersetzt hieß es eigentlich gute Rede oder so ähnlich. Heißt loben und segnen und segnen. Und das war das Letzte, was die Jünger getan haben. Sie haben Gott. Sie haben Jesus gelobt, angebetet. Das ist etwas, was wir lernen können, dass wir Gott anbeten und sagen: Hey Jesus Christus, ich lobe dich als den Herrn, als den König. Wir können diese neuen Spinnworte lobend durchbeten. Ich lobe dich als die Tür. Ich lobe dich als das Licht der Welt. Ich lobe dich als den Weg, als die Wahrheit. Wir können einen Psalm durchbeten, so wie dem Psalm 103. Lobe den Herrn, meine Seele. Aber nicht nur, indem wir ihn vorlesen, sondern ich kann über jedem einzelnen Vers, wenn ich es möchte, Gott loben. Da heißt es, der dir alle deine Schuld vergibt. Und dann kann ich Gott loben über dem, was er mir alles schon vergeben hat. Oder seine Gemeinde. Und dieses Loben macht Freude und ist gleichzeitig Segen. Hier heißt es, sie kehrten mit großer Freude zurück. Gleichzeitig ist Lob Gottes ein wirksames Mittel, um den Feind Gottes zu schwächen. In diesem Psalm 149, dem vorletzten Psalm, heißt es, Lob, Preisung Gottes im Mund und ein zweischneidiges Schwert in der Hand. Rache zu üben an den Heiden und Züchtigung an den Nationen. Hier wird es also bewusst als Waffe eingesetzt. Lobpreis Gottes und ein zweischneidiges Schwert in der Hand. Wobei das zweischneidige Schwert für uns nicht irgendeine Waffe ist, sondern das Wort Gottes. Paulus und Silas, als sie nach Europa kamen, wurden sie als erstes in Philippi furchtbar verprügelt. Und nachts in einem Gefängnis mit den Füßen in einen Holzblock gespannt. Und dann haben sie dort um Mitternacht Gott gelobt und gepriesen und die Gefangenen hörten eng zu. Das heißt, sie haben die Siegesmelodie angestimmt, obwohl sie Löcher im Rücken hatten, die von den Schlägen klickern. Und dann hat sich durch ein kleines Erdbeben die Tür geöffnet und in derselben Nacht kam dieser Gefängnisaufseher zum Glauben an Jesus. Das heißt, dieses Loben und Preisen hatte eine gewaltige Wirkung. Als der König Josaphat im Alten Testament einen Krieg gegen eine übermächtige Feindesmacht zu bestehen und bestreiten hatte, hat er seine Soldaten in den Kampf geschickt, in dem sie Gott lobten. Und es hieß, als sie anfingen, Gott zu loben, trieben feindliche mächtige Werke unter den Feinden und die haben sich alle selbst umgebracht. Das heißt, sie brauchten nicht zu kämpfen, sie haben nur dargestanden, Gott gelobt und zugesehen, wie der Feind selbst sich kaputt gemacht hat. Das Letzte, was die Jünger taten, war also, Jesus anzubeten, ihn zu loben. Und dieses Loben ist etwas sehr Wirksames, was Gott ehrt. Und das Wort Loben und Segen sind dasselbe Wort. Das ist etwas, was wir sehr selten tun und deshalb auch als Christen wahrscheinlich oft sehr wenig Kraft haben im Leben. Ja, und dann gingen sie zurück voller Freude nach Jerusalem und waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Das heißt, sie haben das, was sie zuletzt getan haben, fortgesetzt. Sie haben Gott weiter gelobt. Der Tempel ist für mich immer ein Bild für die Gemeinde. Und es hieße auch, dass ich als Christ eine Beziehung der Liebe zu seiner Gemeinde entwickle, indem ich für andere Christen mitbete, indem ich mich freue, wenn ich sie sehe. Und wenn es geht, auch an dieser oder jener Stelle einmal Zeit aufbringen, um mit diesem oder jenem Christen Gemeinschaft zu haben. Wenn ich das Ganze zusammenfasse, dann war der Einstieg, Jesus ging zurück in den Himmel von Bethanien aus. Bethanien ist Haus der Elenden. Vom Haus der Elenden hin auf den Thron Gottes. Nach dieser 40-tägigen Erprobungszeit. Das Letzte, was er tat, war Segen weiterzugeben. Das erinnert an diesen Abraham. In dir werden gesegnet sein auf alle Geschlechter der Erde. Aber wir sollen diesen Segen weitergeben, wenn wir selbst gesegnet sind. Es ist wichtig, den Blick nach oben zu richten, immer wieder mal, um ermutigt zu sein, so wie die Jünger eben auch nach oben sahen. Wobei deutlich ist, der Himmel ist nicht irgendetwas, was örtlich über uns ist, sondern eigentlich jenseitig ist, sodass Jesus immer allgegenwärtig ist, in Vollmacht und Liebe. Das Letzte, was die Jünger taten, war Anbetung. Anbetung heißt Loben. Und das Wort Loben und Segen und Segnen war dasselbe Wort und ist das, was Gott am meisten ehrt und wahrscheinlich auch am meisten Segen beinhaltet für uns. Sie waren dann im Tempel beisammen und haben sich gefreut, um gemeinsam Gott zu loben. Und wenn es etwas ist, was wir lernen können, dann ist es dieses, Gott zu loben und darin Freude zu haben an ihm. Und auch seinem Segen den Weg zu bereiten in uns. Herr Jesus Christus, wir loben dich als den, der mit diesem Segen für seine Jünger gegangen ist. Wir loben dich als den, der mit diesem Segen wiederkommen wird. Wir loben dich als den, der heute hier unter uns ist. Und danke dir für dieses Vorrecht, dass wir Glieder deines Leibes sein dürfen im Glauben an